Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations im neuen Jahr. Wir hoffen, dass du mit deinem Hund friedlich in das Jahr 2025 gestartet bist. In diesem Podcast werden wir auch in diesem Jahr wieder darüber sprechen, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Vier Hundetrainerinnen werden sich austauschen, sie nehmen sich wichtige Themen im Leben mit Hunden vor und es eint sie der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Heute schauen Eva Windisch, Sabine Wöhner, Ute Rott und Nicole Gerwig auf das Thema Kontrollverlust und Kontrollzwang. Ute legt los.
Habt ihr euch schon mal überlegt, wie oft am Tag ihr was kontrolliert? Also ich kontrolliere sehr viel. Zum Beispiel, wenn ich früh aufstehe, mache ich erst die Fenster auf, mache Indiana die Tür auf, dass sie rausgeht auf den Hof und dann setze ich mich hin und schaue, ob mir jemand eine Mail oder eine PN geschickt hat. Das ist also gleich mal die erste Kontrolle, die ich mache, wenn ich wach bin. Vorher kontrolliere ich schon mal, wie viel Uhr das es ist. Ob ich eigentlich schon aufstehe oder ob ich noch 5 Minuten liegen bleibe. Dann kontrolliere ich jeden Tag einmal alle Kontoauszüge, außer Samstag, Sonntag, weil da passiert nichts am Konto. Wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre, kontrolliere ich im Rückspiegel und im Seitenspiegel, was hinter mir und seitlich von mir los ist. Wenn ich an der Ampel losfahre und ich biege ab, zum Beispiel rechts abbiegen, kontrolliere ich, ob irgendwo ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer ist. Wenn wir in Urlaub fahren, kontrollieren wir, ob die Heizung aus ist, ob die Fenster zu sind, ob der Herd abgeschaltet ist, lauter solche Dinge. Wenn wir Feriengäste haben und es stehen Gewitter am Himmel, gehe ich raus und kontrolliere, ob die die Fenster zugemacht haben. Also ihr seht, ich kontrolliere ganz schön viel. Aber ich glaube, dass niemand, der mich kennt, mir unterstellen würde, dass ich ein Kontrollfreak bin. Sondern das, was ich mache, ist ganz normales menschliches Verhalten, was wir einfach tun, um in unserem Alltag sicher und vernünftig durchzukommen. Es gibt verschiedene Bedürfnismodelle. Eins davon kennt ihr sicher, das ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das ist so eine Mischung aus psychischen und physischen Bedürfnissen. Ganz unten sind die physiologischen Bedürfnisse, also Essen, Trinken, Schlafen, warme Kleidung, Dach über dem Kopf, lauter solche Sachen. Und als nächstes kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Weil man kann nur vernünftig leben, wenn man sich sicher fühlt. Dann kommen soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse, Selbstverwirklichung. Das soll uns heute weniger interessieren. Es gibt noch ein anderes Bedürfnismodell und das ist von Epstein-Grawe. Samuel Epstein hat das angefangen in den 90er Jahren zu erforschen und zu entwickeln und Klaus Grawe hat es dann weiterentwickelt und ausgebaut und vervollständigt. Und die haben sich mit psychischen Bedürfnissen beschäftigt. Es gibt also das Bedürfnis nach Bindung, das kennen wir alle, haben auch unsere Hunde. Jeder sucht nach einer vernünftigen Bindung. Wer bindungsunfähig ist, ist eigentlich ein unglücklicher und vermutlich auch, naja, psychisch ein bisschen angeknackster Mensch. Dann gibt es das Bedürfnis ab Selbstwerterhöhung und Selbstschutz. Man kann sich nicht wohlfühlen, wenn man sich selber nicht schützt, wenn man sich nicht schützen kann, wenn man daran gehindert wird, sich zu schützen. Und man fühlt sich natürlich gut, wenn man, ich sag mal, gut eingeschätzt wird, wenn man was wert ist in den Augen der anderen. Jeder von uns hat vermutlich schon mal die Bewerbung geschrieben, da haben wir alle ein bisschen auf den Putz, damit der andere auch wirklich sieht, wie toll wir sind. Dann gibt es das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ist ja klar, irgendwas, was mir gefällt, was mir zusagt, das möchte ich gerne haben. Was mir nicht so zusagt, das lehne ich ab, das möchte ich nicht haben. Und dann, und das ist heute unser Thema, das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Um sich in seiner Welt sicher zu fühlen, muss man die Welt in einem vernünftigen Maß, also die Umwelt in einem vernünftigen Maß kontrollieren, sonst geht's schief. Kein Mensch sieht ein Problem drin, wenn man abends ein Glas Wein trinkt. Wenn es 3 Flaschen sind oder eine Flasche Schnaps und das womöglich noch täglich, wird es schwierig. Weil dann lebe ich vermutlich nicht lang, weil dann habe ich irgendwann Leberzirrhose. Genauso ist es, wenn ich bei Kindern nicht aufpasse, dass wenn die mit spitzen Gegenständen spielen, dann haben sie entweder ganz schnell keine Augen mehr oder verletzen sich oder andere sonst wie schwer. Also das heißt, ich kontrolliere meine Kinder genau, wie sie mit gefährlichen Gegenständen umgehen, damit sie selber lernen, kontrolliert damit umzugehen. So, jetzt haben wir lang genug über menschliche Kontrolle gesprochen und jetzt reden wir über Kontrolle bei Hunden. Ich bin ja auf nicht so vielen sozialen Medienportalen. Mir reicht Facebook. Ja, das reicht mir in jeder Hinsicht. Und wenn ich mir nur allein da diese Kurzvideos anschaue, die zurzeit da so im Schwange sind, möchtest du nicht auch, dass dein Hund nur dich als den Mittelpunkt seiner Welt sieht? Und wie sieht es überhaupt aus, wenn dein Hund dies und das und jenes macht? Kontrolliert er dich dann nicht pausenlos? Und schon geht's los. Mein Hund schaut mich nicht dauernd an. Mein Hund macht ständig was anderes. Er versucht mich dadurch zu kontrollieren. Er versucht mich zu dominieren. Früher ist es dominieren, heute heißt es halt kontrollieren. Ist ja eigentlich egal, kommt auf selber raus. Mein Hund macht irgendwas, was mir oder irgendeinem von diesen genialen TV-Hunde-Experten nicht passt. Nämlich er macht irgendwas, was ihm gefällt. Und wo ich aus welchem Grund auch immer irgendwie nicht beteiligt bin. Vielleicht bin ich auch nur nicht beteiligt, weil ich mich nicht beteiligen will oder nicht beteiligen kann. Weil wenn er halt dann irgendwas schnüffelt, naja, mit dem Zinken, den ich da im Gesicht habe, der ist vielleicht gut, damit die Taschentuchwirtschaft floriert jetzt im Herbst, wo man eine laufende Nase hat. Aber sonst ist er nicht so viel Nütze wie bei Hunden, ne? Und das passt vielen Menschen nicht. Oder wenn dir ein kleiner Hund nachläuft, du kriegst einen jungen Hund, es zieht ein Hund bei dir ein. Ja, was soll denn der machen? Du bist doch sein Vorbild, du sollst doch sein Vorbild sein. Der will doch wissen von dir, wie der Tag abläuft, was du machst. Wann stehst du auf? Wann gehst du mit ihm spazieren? Wann gibt's was zu essen? Wen treffen wir? Wann treffen wir jemanden? Wer sind unsere Freunde? Wem weichen wir lieber aus? Wann machen wir Pausen? Wann gehen wir ins Bett? Alle diese Dinge, die muss der doch lernen von mir. Also was tut dieser Hund? Er läuft mir nach. Und dann gibt's auch sehr bekannte sogenannte Hundetrainer, die das sogar schriftlich in Büchern niedergelegt haben. Das darf nicht sein. Dein Hund darf dir nicht den ganzen Tag nachlaufen. Zuwendung bekommt er nur, wenn du ihn zu dir rufst und ihm Zuwendung gibst. Wenn er zu dir kommt, einfach so und Zuwendung einfordert, dann kontrolliert er dich. Und wenn er dir die ganze Zeit nachläuft, dann kontrolliert er dich auch. Ja, stimmt. Aber schlimm? Geht die Welt unter? Ich glaube eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was daran so dramatisch ist, dass Menschen dieses Recht auf Kontrolle für sich so in Anspruch nehmen und Hunden sprechen sie es ab. Bei jedem anderen Tier denkt man, naja, ist doch logisch, ne? Dass seine Umwelt kontrolliert. Bloß Hunde dürfen nichts. Aber was passiert? Was passiert tatsächlich, wenn ich einem Hund die Kontrolle über sein Leben und über seine nächste Umgebung verbiete? Also eines der schlimmsten Dinge, was passiert, das ist, dass dieser Hund aufhört, irgendwelche Eigeninitiativen zu zeigen. Und da sind wir bei diesem wunderschönen Begriff erlernte Hilflosigkeit mal wieder, den wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben und mit dem wir uns auch noch mal extra intensiver bestimmt auseinandersetzen. Erlernte Hilflosigkeit ist eigentlich ein ganz großes psychisches Problem. Da hat ein Lebewesen nämlich im Grunde genommen jede Eigeninitiative eingestellt. Es kontrolliert auch nichts mehr in seiner Umgebung, weil es darf ja nicht. Und es ist ja auch alles verboten. Also pinkeln ist verboten, schnüffeln ist verboten, sich irgendwas genau anschauen. Das Einzige, was erlaubt ist, ist neben dem Menschen herzulaufen und einfach alles mitzumachen, was der Mensch macht. Wenn der Mensch stehen bleibt, bleibt der Hund stehen. Wenn der Mensch weitergeht, geht der Hund weiter. Am Straßenrand muss man es natürlich nicht hinsetzen, egal ob es 40 Grad plus hat oder 20 Grad minus. Es muss einfach alles passieren, was der Mensch will. Dieser Hund stellt also komplett seine eigene Initiative ein. Und was muss er tun, damit er noch überlebt? Er muss denjenigen kontrollieren, der für ihn die Kontrolle übernommen hat, nämlich seinen Menschen. Weil ohne diesen Menschen ist er komplett hilflos. Komplett hilflos. Es ist niemand mehr da, der ihm sagt, was denn wie im Leben abläuft. Wann bleibe ich am Straßenrand stehen? Naja, das kann jetzt mal ganz im Ernst jeder Hund lernen. Das lernen die Straßenhunde in Ankara und Istanbul und Athen ganz wunderbar. Natürlich sterben viele von denen im ersten halben Jahr, aber nicht unbedingt durch Autounfälle. Die sterben aus vielen Gründen. Aber die Hunde, die überleben, die lernen, am Straßenrand stehen zu bleiben und nicht einfach in die Autos reinzurennen. Ganz ohne, dass ihnen jemand was beibringt oder dass Menschen ihnen was beibringen. Aber Menschen denken, sie müssen alles, alles, alles kontrollieren. Und dann frage ich mich, wer ist hier bitte der Kontrollfreak? Nicht die Hunde, ganz sicher die Hunde nicht, sondern wir. Es gibt da übrigens ein ganz interessantes altes Hundebuch, das ich gerne erwähnen möchte. Das ist 2010 rausgekommen und es sind auch viel von dem, was also da drin steht, ist mittlerweile, ich möchte jetzt nicht sagen überholt, das ganz sicher nicht, sondern einfach allgemein bekannt, Gott sei Dank. Und zwar ist es von Elisabeth Beck, wer denken will, muss fühlen. Und ich habe das irgendwann vor ein paar Wochen mal wieder rausgezogen. Die schreibt da also auch sehr viel über diese Geschichten mit dieser Kontrolle und so. Und ich finde diesen Titel so schön, weil ich finde, es genau ist doch der Punkt, wenn ich mir selber zugestehe, dass ich über mein Leben Kontrolle haben will, wenn ich selber weiß, wie schlimm sich Kontrollverlust anfühlt, wenn ich weiß, wenn ich zum Beispiel nie richtig gelernt habe, mit Kontrollverlust umzugehen, wie dramatisch das ist. Wie kann ich denn dann auf die Idee kommen, bei einem Wesen, von dem ich behaupte, ich wäre sein bester Freund, wie kann ich von diesem Wesen dann verlangen, alle Kontrolle an mich abzugeben? Das ist doch irre. Also da muss ich mich doch reinfühlen können, damit ich überhaupt vernünftig denken kann. Und deswegen finde ich diesen Titel so wunderschön. Ja, also es ist ein unglaublich umfangreiches Thema. Und ich glaube, wir starten jetzt mit der Diskussion, weil ich sage euch gleich, ich kann da 3 Stunden drüber reden, aber das ist nicht der Sinn dieses Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, wer sich als Erste gemeldet hat. Ich sage jetzt einfach Eva.
Ja, und letztendlich, man muss ja auch bedenken, ein Kontrollzwang ist ja wirklich eine psychische Krankheit bei Menschen, die zur Erleichterung des Menschen eigentlich auch durch eine Therapie behandelt wird und sicher nicht, indem man ihm das Kontrollieren madig macht, sondern man schaut ja auch letztendlich, warum macht er das? Also ich muss sagen, ich habe auch in gewisser Weise einen Kontrollzwang. Jetzt nicht Herd ausschalten 10-mal und 10-mal an der Tür rütteln, ob sie wirklich abgesperrt ist. Meine beste Freundin macht es. Damit kann ich super leben. Ich habe den Kontrollzwang, wenn ich nicht zu Hause war, will ich schauen, dass alles genau so war, wie ich es mache. Wenn jemand meine Pferde versorgt, will ich als erstes wissen, hat der alles genau dahingestellt, wo es hingehört? Hat er wirklich richtig gefüttert? Sind die Wassertröge ausgewaschen, wie ich es befohlen habe? Das heißt, ich werde dann richtig unruhig, wenn ich verreist bin, auf meinem Heimweg schon, weil durch meinen Kopf die ganze Zeit nur geht, das will ich schauen, das will ich schauen, das will ich schauen und dann schauen, ob auch gesaugt wurde in der Wohnung. Also jeder hat da irgendwie seinen Hau oder seinen Spleen. Mein Kontrollzwang belastet mich sehr, muss ich sagen. Und dem Hund wird unterstellt, er würde es aber aus Dominanzgründen machen. Also nicht mehr, weil er wirklich ein Problem hat. Und man muss ja doch auch schauen, der Hund, der uns auf Schritt und Tritt hinterherläuft, der hat panische Angst, uns zu verlieren. Ich vergleiche das immer, deswegen läuft er uns ja hinterher, damit er uns nicht verliert und deswegen schläft er auch schon nicht mehr, weil er, sobald wir uns bewegen, springt er wieder auf und läuft uns hinterher. Das ist ja, weil er unsicher ist. Genau das Gegenteil von den Gedanken, uns zu beherrschen, zu dominieren oder sonst was. Und ich vergleiche das immer mit dem Film aus den 80ern Nightmare on Elm Street. Kennt ihr den? Der Freddy mit den gruseligen Händen? Die Jugendlichen haben Angst zu schlafen, weil sie wissen, in dem Moment, wo sie einschlafen, erscheint Freddy Krüger, der alles umbringt und alles killt. Aber nur im Schlaf erleben sie dieses Monster. Das heißt, sie haben panische Angst einzuschlafen. Und so geht es Hunden mit dem angeblichen Kontrollzwang. Die haben panische Angst zu schlafen, weil die Gefahr besteht, wenn sie die Augen wieder zumachen, ist der Mensch weg. Wieder mal selbst verschuldet durch den Menschen, der zum Beispiel den Hund allein lässt, indem er sich rausschleicht. Der Hund weiß, wenn ich die Augen zumache, ist mein Mensch verschwunden. Das Ganze beruht auch in der Regel auf sehr viel schlimme Verlustängste, die der Hund im Laufe seines Lebens gemacht hat. Zu frühes Trennen von der Familie, tausendmal Besitzer gewechselt und dann zu früh, zu schnell, zu lange allein gelassen. Also sagt er, das darf mir auf keinen Fall mehr passieren. Jetzt passe ich auf, jetzt lasse ich ihn keine Sekunde mehr aus den Augen. Und was das alles mit sich zieht, Schlafverlust und massiven Stress und dass man sowas nicht akzeptieren kann und seinem Hund einfach versucht, eine Sicherheit zu geben. Und komischerweise, was ich auch mal lustig finde, im Haus nervt es die Leute, wenn der Hund auf Schritt und Tritt nachläuft. Aber bizarrerweise, wenn sie draußen sind, Scheiße, warum läuft der mich nicht auf Schritt und Tritt hinterher? Verdammt nochmal, wie bringe ich ihm das bei? Wir ernten, was wir sehen. Zu Hause zeigen wir ihm dauernd, du bist nicht erwünscht in meiner Nähe. Und draußen ist das Geschrei da groß. Warum bleibt er nicht in meiner Nähe? Die Sabine hat dazu auch eine Idee.
Ich habe da viele Ideen dazu. Das ist immer so Sache mit dieser Kontrolle. Also hinter jeder Verhaltensweise, die ein Lebewesen hat, egal ob es Mensch oder Hund ist, steckt ja eine Emotion, die dahinter ist. Und hinter der Kontrolle, ja, also wenn jemand meint, er müsste kontrollieren, steckt ja auf der einen Seite der Wunsch nach Selbstbestimmung und der Wunsch nach, ich habe das Leben in der Hand, ich kann mein Leben steuern, so für mich. Und auf der anderen Seite auch eine Angst. Also die Angst zum Beispiel, ja, warum kontrolliert man seinen Partner? Wieso fangen manche an und schauen im Handy vom Freund nach, ob der oder von der Freundin nach, ob da jetzt nicht vielleicht irgendeine WhatsApp irgendwo nebenaus geht, weil man Angst hat, den zu verlieren. Kontrollverlust ist ja eigentlich eine ganz schlimme Sache. Und sowas den Hunden zu unterstellen, dass die uns kontrollieren müssen. Die schlimmste Kontrolle, die man haben kann, das ist die Kontrolle über sich selber. Ich weiß, wie schlimm Kontrollverlust ist, oder jeder, der einen demenzkranken Familienangehörigen hat, der weiß, was Kontrollverlust mit einem Lebewesen macht. Das erzeugt unfassbare Angst. Und aus dieser Angst wird dann auch noch Wut. Ne? Und also die Emotion Wut, da ist ja das, was dahinter steckt, nicht erfülltes Bedürfnis. Und ein Bedürfnis des Menschen ist es ja tatsächlich, die Kontrolle über sein Leben zu haben. Und unseren Hunden geht es ja in gewisser Weise ähnlich. Die möchten ja ihr Leben auch kontrollierbar haben. Aber jetzt hat einem Hund zu unterstellen, er würde uns kontrollieren, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das muss man wollen. Ich glaube, so dumm kann man gar nicht sein. Das muss man echt, echt wollen, Ute, oder? Nix.
Ich glaube, letztendlich wird es von manchen Kolleginnen und Kollegen empfohlen, weil die selber kein sehr gutes Selbstwertgefühl haben. Also ich glaube, wenn man selber unter mangelndem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl leidet, dann versucht man einfach möglichst viel Kontrolle über andere Lebewesen auszuüben. Und wenn es zum Beispiel der eigene Partner oder die Partnerin nicht hergibt, weil es sich wehrt oder weil es auch Gesellschaft nicht so anerkannt ist, dann macht man es wenigstens beim Hund. Ich habe ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis gehabt mit einem Hund, der extrem Kontrollverlust hatte. Das war die Hündin einer Freundin, mit der habe ich mich also über die Hundeschule angefreundet. Und die Hundin war ich, wie ich sie kennengelernt habe, so 1,5 Jahre alt. Und die war also völlig fixiert, extremst fixiert auf meine Freundin. Und ich erzähle nur zwei Dinge, die die mit ihr gemacht hat, was sie dann irgendwann mal auch Gott sei Dank aufgehört hat. Also in der Hundeschule, in der sie vorher war, die hat auch Hundepension gemacht. Die Hundepension sah so aus, dass ein Zimmer in der Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung praktisch die Pension war. Und wenn Hunde bei ihr abgeliefert wurden, dann wurde jeder Hund an seinen Platz auf seiner Decke fixiert und die mussten da klarkommen. Und meine Freundin war sehr schwer krank und musste ein oder zweimal in der Woche ins Krankenhaus und in der Zeit war die Hündin immer für mehrere Stunden in dieser Hundepension. Und dann hat sie auf Anraten von ihrer Trainerin noch Folgendes gemacht. Sie ist geritten und hat in der Zeit, während sie in der Halle da ihre Runden gedreht hat, musste die Hündin im Platz auf der Tribüne liegen. Zwar, wenn es kalt war, schön eingepackt, aber die musste im Platz auf der Tribüne liegen und durfte nicht aufstehen. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann mal ging es also darum, wenn die bei mir Urlaub gemacht haben, dass sie mit den Kindern irgendwas unternehmen wollten, wo die Hündin halt nicht unbedingt mit konnte. Also entweder weil es zu warm war oder weil es irgendwas war, wo es halt blöd war, wenn die dabei gewesen wäre. Dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht mal auf sie aufpassen könnte. Die haben mir das natürlich bezahlt, ist klar. Aber ich sage euch was, das war der Horror. Die kannte mich gut und mochte mich total gern. Die ersten Male, wo die bei mir war, saß die, ich lüge euch nicht an, stundenlang, 3, 4 Stunden auf meinem Schoß und hat nur gejammert und geweint. Herzzerreißend. Es war eine absolute Katastrophe. Wir haben das dann mit viel Mühe und Not hingekriegt, weil ich sie immer wieder mal betreut habe, immer wieder mal und viel mit ihr zu tun hatte, dass sie bei mir bleiben konnte. Das heißt, sie konnte bei meiner Freundin bleiben. Auch so im Familienbereich, also bei den Kindern und beim Mann. Aber wenn die keine Zeit hatten, dann konnte sie also bei mir bleiben, obwohl bei den Kindern war sie sehr, sehr unruhig. Aber bei mir ging es also nach meiner Freundin am besten. Aber stellt euch das mal vor. Das heißt ja auch, dass du für deinen Hund so eine unglaubliche Verantwortung übernimmst. Du darfst ja nicht sterben, du darfst nicht krank werden, du darfst nichts machen, wo du deinen Hund nicht daran beteiligen kannst. Weil wenn du weg bist, dann verzweifelt der fast. Also diese Verantwortung, die man sich auflastet, wenn man so irres Zeug macht, die durfte ja auch sonst sehr wenig, die durfte dann schon viel. Also wie sie dann bei mir war, hat sich das natürlich geändert. Das ist logisch. Aber wenn ich den Hunden alles nehme, ja, die dürfen nichts mehr machen, die werden ständig irgendwo fixiert, denen wird alles abgenommen, alles wird unter Kommando gestellt. Ja, was ist denn, wenn ich weg bin, wenn niemand da ist, der dem Hund Bescheid sagt, oder Eva?
Ja, sehe ich genauso. Vor allem auch die Frage, die ich mir immer stelle, bei den Leuten, die diese Angst vor einem angeblichen Kontrollzwang haben oder sich auch einreden lassen. Vor was haben sie Angst? Was soll er kontrollieren? Dass wir uns dreimal täglich die Zähne putzen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir den Klodeckel nach dem Kacken schließen, dass wir nachts die Rollos runtermachen, das Handy ausmachen, Vorsorgeuntersuchungen machen. Also was will er denn kontrollieren, was wir nicht selber in unserem Alltag kontrollieren können? Und es wundert mich auch, warum es so schwierig ist zu verstehen, dass der Hund einfach nicht möchte, dass er alleine ist. Und auch natürlich, wie du eingangs sagtest, Ute, dass er natürlich einfach uns beobachtet, um uns zu verstehen, unseren Lebensablauf zu verstehen, unsere Art zu reden, zu gestikulieren und zu handeln, das alles zu verstehen. Hunde wollen uns ja auch verstehen. Und es ist ja alles letztendlich so niedlich. Und wir sagen, nein, falsch, falsch, falsch. Oder Sabine, was meinst du?
Ich muss mich jetzt schlecht fühlen. Meine Hunde kontrollieren echt viel. Meine Einkaufstaschen, wenn ich heimkomme. Aber so richtig, mit Nase tief drin. Oder wenn ich bei Kundschaft war und komme zurück, da werde ich sowas von kontrolliert. Hast du all unsere Kekse hergegeben? Nach wem riechst denn du? Wie alt ist er? Wie sieht er aus? War er hübsch? Kann er jagen? Also ich werde da sehr genau kontrolliert. Und es hört sich jetzt halt lieb und niedlich an, aber letztendlich ist es doch auch das Bedürfnis zu wissen, was ich gemacht habe, mit wem ich unterwegs war und was ich Neues mitbringe. Wer sowas schlimm findet, oder Nicole?
Genau, vor allen Dingen zeigen sie ja damit, dass sie Interesse an dir haben oder sie dich gut
Richtig.
finden, ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wenn mein Hund es nicht machen würde, würde ich mir eher Sorgen machen, ne?
Genau so ist es.
Aber was mir dazu noch einfällt, weil ich es leider des Öfteren einfach sehe in der Öffentlichkeit auf der Straße, dass diese Hunde, die eben auch permanent kontrolliert werden, dass sie halt auch maximal verunsichert sind. Also die Verunsicherung nimmt ja immer mehr zu, umso weniger Kontrolle ich über mich selber habe. Wenn das halt so ausgeführt wird bis ins Letzte, dann sind diese Hunde tatsächlich selbstständig nicht mehr richtig lebensfähig. Und das muss man sich mal klar machen. Also die sind völlig hilflos der Umwelt ausgeliefert, weil sie keine eigenen Ideen mehr haben, wie sie denn mit Dingen umgehen. Also ich nehme ihnen wirklich jede Möglichkeit, Lösungen zu finden. Ich sehe es sehr, sehr oft, ne, und ich finde es so schlimm. Und was natürlich das im Endeffekt erzeugt, ist, dass es wahnsinnig viel Stress erzeugt. Ne? Da sind wir ja wieder bei unserem Lieblingsthema. Ich kann mit der Umwelt selber nicht mehr umgehen, weil mir niemand sagt, was ich eben zu tun habe. Und im Endeffekt andersrum gesehen, wenn wir die Hunde sicherer machen, dadurch, dass sie eben einfach selbstständig sich Dinge ansehen können, kontrollieren können, mit Dingen umzugehen lernen, dann haben sie immer weniger Kontrolle, wenn man das überhaupt so nennen kann, im Endeffekt nötig, weil sie nämlich selber immer sicherer werden mit dem, was sie tun. Und das ist das, was so, ich glaube, so das für mich das Wertvolle ist, wenn man sieht, wie die Hunde anfangen, selbstständig zu denken und selbstständig ihre Schlüsse zu ziehen, ohne uns dabei unbedingt zu brauchen. Ne? Sabine, du hast noch was dazu?
Ja, ich habe da noch was dazu. Und wir hatten ja vor einiger Zeit das Thema Bindung und Beziehung. Das gehört ja auch dazu. Wenn ich dafür sorge, dass ich ein verlässlicher Bindungspartner für meinen Hund bin, verlässlich, also nicht unberechenbar, nicht geisteskrank, den Hund durch die Gegend Alfa rollend oder irgendwelche absurden Dinge tue, also wenn ich ein verlässlicher und zuverlässiger Bindungspartner, Beziehungspartner für meinen Hund bin, dann wird er auch nicht mehr das Bedürfnis haben, mich auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Oder er wird auch nicht mehr weinen, wenn er eine halbe Stunde im Auto warten muss oder daheim warten muss, weil er wird wissen, dass ich immer wieder komme. Und er wird wissen, dass ich ihn nicht allein lasse. Und ich denke, das ist ein Grundbedürfnis eines jeden Lebewesen, der eine Beziehung, Querstrich Bindung mit dem anderen Lebewesen eingeht, dass er diese Sicherheit hat, dieses Vertrauen hat. Und das ist ein Ding von dem, wie wir mit den Sachen umgehen. Nicht irgendwas, was ich einem Hund nach manchen wilden Theorien und wüsten Theorien in manchen Videos, was ich dem Hund austreiben müsste, sondern das ist irgendwas, wo ich mir mal wirkliche Watschen geben sollte und mich hinterfragen soll, ob ich meinem Hund auch wirklich so ein verlässlicher und zuverlässiger Freund bin, wie ich das von ihm erwarte, Eva.
Das entlässt endlich auch zur Therapie, wenn man sagt, was kann ich denn tun? Rituale sind so wahnsinnig wichtig für Hunde. Gesättelte Tagesabläufe, die ganzen Sachen, die wir mit den Hunden machen, dass das berechenbar für einen Hund ist, dass vorhersehbar ist. Und das gibt den Hunden so eine unglaubliche Sicherheit, dass sie uns eben nicht mehr auf Schritt und Tritt nachlaufen müssen, dass sie allein sein können und auch sowas aushalten, weil sie wissen, zum Beispiel zum Thema Alleinsein, er kommt wieder, ich habe die Erfahrung gemacht, er kommt zuverlässig wieder und das alles ist so wichtig. Und dann ist das Thema Kontrollzwang oder dass es uns plötzlich stört, so schnell ad acta gelegt. Nicole?
Ich höre manchmal noch so im Ohr diesen Spruch von Menschen, ja, der soll mir doch aber vertrauen. Na, das ist ja auch ganz das oft, was sich die Menschen wünschen. Nur andersrum sieht es dann oft anders aus. Und vor allen Dingen sage ich immer den Menschen, also das ist schon schön, wenn er dir vertrauen kann, aber viel wichtiger ist, dass er sich zuerst mal selbst vertraut. Dass er sozusagen erstmal selber weiß, wer er ist und auch von sich aus diese Sicherheit findet in Dinge. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, aber ich kann es jetzt nicht so schön ausdrücken. Vielleicht sagt der ein oder andere noch mal was dazu. Und was ich noch sehr, sehr wichtig finde, es gibt Menschen, die werden ihr ganzes Leben lang mit ihrem Hund verbringen und diesen Hund niemals richtig kennenlernen. Und es gibt Menschen, die werden ihren Hund in- und auswendig kennen, weil sie einfach beobachten, was dieser Hund tut, was er lebt, wer er ist. Ne? Das heißt also, den Hund wirklich auch machen lassen. Und da kommen ganz, ganz viele Aha-Momente, was man so tun kann als Hund. Nur eine kleine Sache, ich finde es immer so faszinierend. Meine Shoshone hat ja schon die Erfahrung gemacht, dass vergammelter Fisch dem Magen nicht so gut tut. Und jetzt ist es so, dass sie mir wirklich aus dem Teich, wo wir des Öfteren spazieren gehen, holt sie mir regelmäßig, wenn dort Fische quasi tot an der Oberfläche sind, holt sie die Fische raus, schleppt die zu mir, schmeißt die vor mich hin, pinkelt drauf und geht. Wenn ich sofort Nein aus, Pfui schreien würde, würde ich überhaupt nicht erkennen oder sehen, was da überhaupt passiert. Und ich finde solche Sachen einfach faszinierend. Ich freue mich darüber. Sabine.
Da schließt sich jetzt wieder der Kreis in dem, was du sagst, dass der Hund sich erst mal selbst vertrauen muss. Also regelmäßige Zuhörer von unserem Podcast, die werden jetzt denken, oh, die wiederholen sich ja. Aber tatsächlich, es ist immer so, es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Schau auf deinen Hund, frag ihn als allererstes, wenn er in dein Leben kommt, wer bist du? Lass den Hund sich zeigen. Das geht nur, wenn man ihn auch machen lässt. Und wenn man den Hund machen lässt und er kriegt gutes Feedback von uns, dann kriegt er auch das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, was so wichtig ist, um nicht kontrollieren zu müssen. Also der Kreis schließt sich einfach immer wieder. Hört euren Hunden einfach zu, dann erzählen sie auch. Und ein Lebewesen, was sich ernst genommen fühlt, was sich gesehen fühlt, und welches die Erfahrung machen darf, dass seine Bedürfnisse und Wünsche kein Kokolores sind, sondern ernstzunehmend und darauf zu achtend und wichtig, der wird womöglich auch nicht mehr meinen, er könnte uns verlieren oder er müsste uns kontrollieren oder er würde verlassen werden.
Wolltest du noch was sagen, Nicole?
Ja, ich habe noch einen kurzen Hinweis, weil es mir jetzt vor kurzem wieder in einem Training begegnet ist. Diese Idee, damit der Hund aufmerksamer ist beim Spaziergang, verstecke ich mich ab und zu. Die Idee ist nicht so gut, weil damit macht ihr halt dem Hund wirklich Trennungsangst und Verlustangst. Und das ne, fördert genau wieder das, was wir nicht wollen, dass der Hund permanent Angst hat, uns zu verlieren. Das ist vielleicht ja noch ein ganz wichtiger Punkt,
blöde Idee,
weil es die Empfehlung immer mal wieder gibt.
Ja, danke, Nicole. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich glaube, was man bedenken muss bei dem Thema Kontrolle und Kontrollverlust und Kontrollzwang, man muss mit Kontrollverlust lernen, umzugehen. Man muss lernen, mit Kontrollverlust umzugehen, genauso wie man mit anderen stressigen Situationen lernen muss, umzugehen. Dass man da wieder rausfindet, so wie du vorhin gesagt hast, Nicole, dass man Lösungen findet, dass man zum Beispiel durch Rituale Sicherheit kriegt, dass man Selbstvertrauen bekommt. Ich finde da eine Lösung. Und da fällt mir jetzt zum Schluss noch eine kleine Geschichte ein, die ich 23 mit meinen Hunden erlebt habe. Und zwar hatte ich da fürchterlich Probleme in dem Sommer mit den Faszien und konnte wochenlang kaum laufen. Und bin also mit meinen Hunden auch nicht spazieren gegangen. Das musste mein Mann machen, weil ich musste das, was ich laufen konnte, einfach für die Arbeit aufheben. Und irgendwann nach 7, 8 Wochen habe ich mal wieder mit ihnen eine Runde durch den Wald gedreht und bin genauso unterwegs gewesen, wie ich meinen Kunden sage, sollen wir es nicht machen. Nämlich komplett unaufmerksam für meine Umwelt, einfach auf Wolke 7. Und wir haben also dann eine wunderbare Runde gedreht und ich bin da hinter meinen Hunden hergeschwebt. Meine Beine taten mir nicht weh mit den Hunden, war alles super. Die Sonne hat gescheint, die Vögel haben gesungen, der Himmel war blau, es war alles super. Und auf einmal gehen meine Hunde auf die Seite, so 2, 3 Meter in den Wald rein, wo da so eine kleine Bucht war, und schauen mich so ganz blöd an. So, ey, was ist denn mit dir? Jetzt komm doch endlich. Und ich drehe mich um, weil Indiana immer so hinter mich geguckt hat und hinter mir steht eine Truppe von 7, 8 Fahrradfahrern, die sich königlich über mich amüsiert haben. Weil die Hunde sind ausgewichen, ich bin stehen geblieben. Ich war ja auf Wolke 7. Ich habe mich natürlich total bedankt bei meinen Hunden. Die Fahrradfahrer haben sich bei mir bedankt. Ich glaube sowieso, dass es mehr nette Fahrradfahrer gibt wie Idioten. Ich glaube, man merkt sich bloß die Idioten. Ich glaube, dass viele eigentlich sehr nett sind und sich freuen, wenn wir ausweichen, wenn sie merken, dass unsere Hunde gut sind. Und dann habe ich sie natürlich mit Keksen und Lob überschüttet und habe mich total gefreut. Ja, und wer hatte in der Situation die Kontrolle, bitte? Also ich nicht. Das wollen wir mal ganz klar feststellen. Sondern ich habe mich auf meine Hunde verlassen können, dass die gehört haben, da kommen Fahrradfahrer, die Ute ist gerade nicht so ganz auch von dieser Welt. Wir zeigen ihr mal, wie es geht. Also wie Sabine und Nicole und Eva schon gesagt haben, hört euren Hunden zu, schenkt ihnen euer Vertrauen und dann wird das schon alles.
Vielen Dank, liebe Ute. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com by Creative Commons Attribution License 3.0. In der kommenden Folge in 14 Tagen sprechen die Trainerinnen über das Thema Entstressung. Wie passend. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest und uns weiterempfiehlst. Oder uns auch ein Like oder einen Kommentar dalässt auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen Good Vibrations zu finden. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns ja vielleicht auch schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.